Hallo und herzlich willkommen zur 35. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
Ja, auch von uns ein herzliches Hallo.
Worum geht's denn heute?
Hatten wir uns vorhin auf einen vollständigen Titel geeinigt?
Nein.
Wir wollen über Reparieren in der Therapie reden und was kann man eigentlich tatsächlich schaffen innerhalb der Therapie? Und was wird mit all den Dingen, wo man immer denkt, die müssen auch noch irgendwo hin? Du hast das vorhin aber an einer Stelle ziemlich gut zusammengefasst gehabt.
Ja, bist du denn jetzt fertig?
Mit Therapien?
Hättest du jetzt nicht schon mal langsam irgendwie mehr können müssen? Wie, das habt ihr noch nicht gehabt? Wie habt ihr denn in den ganzen letzten Jahren nicht einmal darüber reden können? Wie, das war nie Thema bei euch? Ich kann gerade alle diese Fragen, die darauf abzielen, kann ich gerade so runterspulen.
Dann lass uns drüber reden.
Also ich würde gerne damit anfangen zu sagen, dass ich da Verständnis für habe, weil ich mich die Frage ja auch selber oft stelle.
Aber die Frage, ob man jetzt mal fertig sein müsste.
Ja, oder wie das sein kann, dass in so einem bestimmten Zeitraum bestimmte Themen noch nicht angesprochen wurden oder bestimmte Probleme noch nicht angegangen worden sind. So, oder vielleicht auch so ein bisschen die Erwartung, dass gerade wenn jetzt jemand nicht erst ein halbes Jahr in Therapie ist oder ein Jahr in Therapie ist, sondern so wie ihr und wir einfach auch schon mal ein bisschen länger, dass da bestimmte Prozesse vielleicht schon durch sind oder schon fertig sind. Also diese zeitgebundene Erwartung an Therapieerfolge kann ich grundsätzlich nachvollziehen, weiß aber auch darum, wie problematisch das ist.
Wir überlegen noch, wo unser guter Einstieg zu dem Thema ist. Also die Frage stellen wir uns auch immer mal wieder. Die wird uns auch gestellt. Immer mal wieder. Ich glaube, lass uns mal noch ein bisschen gucken, wie wir in das Thema gut reinfinden. Meine Therapie hat mir nun schon mehrfach als Thema und haben, glaube ich, auch viele Fragen, die man so im Kontext mit Therapie stellen kann, schon mal gestellt.
Ich glaube, das ist jetzt so eine Frage, wo man sehr deutlich die Komplexität auch spüren kann. Also, wo man einfach merkt, wenn man viele ist, dann geht man nicht mit einem Problem dahin, sondern mit vielen, weil man ja viele ist. Also da gehen viele hin, manche haben nur ein Problem, manche haben auch gar kein Problem oder manche glauben auch nur, dass sie kein Problem haben, haben aber eigentlich ganz viele. Ich glaube, das ist was bei dem Thema jetzt ein bisschen mehr rauskommt als bei: Wie kommt man gut durch eine Traumatherapie? Obwohl, mir fällt gerade gar nicht ein, was wir für Themen hatten schon zum Thema Therapie an sich. Therapie machen. Habe ich gerade nicht präsent. Aber ich merke, es ist eine Erwartung, um die es da geht, ne? Merkt man, dass es eben nicht so einfach ist, sondern komplex.
Ja, ich habe gerade noch mal gedacht, es ist nicht nur eine Erwartung, es geht ja auch um Ziele, oder? Also, welche Ziele hat man mit Therapie und sind die eigentlich so erreichbar? Und wer erwartet eigentlich auch von wem, wie viel an, ja, Reparatur?
Wollen wir bei uns anfangen und dann nach außen gehen? Also bei uns jeweils als Individuen, was wir so erwarten.
Ja, mögt ihr anfangen?
Ja. Ganz runtergebrochen erwarten wir von Therapie eine gewisse Erleichterung und eine gewisse so ein Entwicklungszeitraum. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was sowieso passiert, also Zeit passiert, also passieren wir auch und entsprechend gibt es Entwicklung. Also irgendwie gibt es ja immer in irgendeine Richtung. Aber in der Psychotherapie ist das eine für uns zielgerichtete Entwicklung auf einen bestimmten Punkt hin. Und womit wir nicht gerechnet haben am Anfang der Therapie, also als wir angefangen haben überhaupt, uns dafür zu entscheiden, eine Psychotherapie anzufangen, war, dass die Entwicklung eines Ziels so kompliziert ist und so komplex und in unserem Fall auch noch widersprüchlich zum Teil, sodass wir ja von ich möchte, dass Dinge leichter werden zu ich möchte erstmal verstehen, welche Dinge leichter werden eigentlich, welche Dinge ich da eigentlich schwierig finde.
Mhm.
Also welche Dinge konkret schwierig sind, weil es mir damals irgendwie noch viel mehr so vorkam, als wäre alles schwierig und alles schlimm. Immer. In gar keiner Abstufung. Sind irgendwie 50 Shades of Scheiße. Irgendwie so. Und erstmal dieses differenzierte Hingucken entwickeln zu müssen, das war irgendwie so, damit hatte ich nicht gerechnet. Dass das mir so schwer fällt, weil es so schwer für uns ist. So für uns alle. Und über diese Auseinandersetzung damit, was eigentlich sich erleichtern soll, sind wir an so Punkte gekommen, die wir dann auch passend formulieren konnten. Sowas wie, ich fände es ganz gut, wenn ich mal mehr als 2-3 Stunden pro Tag schlafe. Ich fände es ganz gut, wenn ich ein bisschen weniger Angst hätte. Ich fände es gut, wenn ich mich mehr unter Kontrolle hätte. Wenn ich mehr Bewusstsein abrufen könnte oder kontrollieren könnte, wie viel ich präsent bin und auch wirklich klar bei Bewusstsein bin. So. Also in meinem Ich-Bewusstsein bin. So. Da sind wir halt irgendwie hingekommen. Und inzwischen ist es nochmal wieder anders, weil ja, keine Ahnung, wir haben Entwicklung gemacht. Ich glaube, deswegen haben sich auch die Ziele verändert. Also es geht jetzt nicht mehr um reine Symptombekämpfung oder Management oder so. Wird schon mehr den Anspruch, die aufzulösen oder dahin zu kommen, dass sich diese ausgetretenen Symptomatikpfade nicht mehr so gegangen werden, weißt du? Dass sie nicht mehr so benutzt werden, sondern dass andere Wege gehen. Es geht schon also mehr um so ein Etablieren von Alternativen oder von einem alternativen Lebensumfeld, in dem diese Symptomatik nachlassen kann und nicht mehr so ein immanenter Teil ist von unserem Sein und Funktionieren. Habt ihr auch so eine Entwicklung bei euch wahrgenommen oder sind eure Ziele eher immer gleich geblieben?
Also gleich geblieben auf gar keinen Fall. Ich glaube, was sich auf jeden Fall verändert hat, ist das Bewusstsein für Therapie. Also wir haben gerade mal überlegt, die ersten 2-3 Jahre, glaube ich, vielleicht auch länger. Also so am Anfang, ne? Wir sind ja eigentlich über die Klinik dann in die ambulante Therapie gekommen. Und da war es irgendwie, glaube ich, eher das Außen, dass das so klar war, dass wir eine Therapeutin bräuchten und so klar war, dass wir Traumatherapie machen müssen und wir dann da halt nur hingegangen sind. Ich weiß auch, dass die erste Therapeutin gesagt hat, dass wir das erste halbe Jahr eigentlich nicht so wahnsinnig viel mit ihr geredet hätten. Das war uns jetzt nicht so bewusst, aber oder das erste Vierteljahr jedenfalls, die ersten Monate halt eben irgendwie eigentlich gar nicht mit ihr im Kontakt waren. Weil, ja, ich glaube auch keinem so richtig klar war, was soll da jetzt passieren. Und ich glaube, dass es noch eine ganze Weile so war, dass irgendwie es gab halt so eine große Not. Und mit dieser Not musste man irgendwo hin und man ist halt damit zur Therapeutin gegangen, weil ne, da gehört das ja hin.
Ja, das sind ja die Spezialisten.
So, aber ne, das Motivierende war halt das Notgefühl, also die Angst, die Bedrängnis, das so. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es tatsächlich ein klares Ziel gab. Es gab, also wir haben, also am Anfang unserer therapeutischen Arbeit stand ja damals auch die Anonymisierung und die Schritte dahin. Und die waren schon auch teilweise therapeutisch begleitet und die waren natürlich Teil der Therapiearbeit. Das schon. Und es gab, glaube ich, also wir waren ja bei verschiedenen stationären Therapeutinnen, auch weil wir halt ja im Laufe von mehreren Jahren mehrfach stationär waren, die unterschiedlich, aber eben mit uns gearbeitet haben, aber für uns selber war das Ziel, glaube ich, überhaupt noch nicht klar, weil wir, glaube ich, diese Idee, dass wir Ziele haben könnten im Rahmen von Therapie, die, wo es darum geht, dass es uns anders geht und dass wir andere Möglichkeiten haben oder so. Das hat ja auch was mit, naja, heute würden wir sagen, mit Selbstwirksamkeit zu tun. Und dieses Bewusstsein kam bei uns, glaube ich, erst viel, viel später. Mhm. Weißt du? Mhm. Und die letzten Jahre haben wir teilweise sehr kleinschrittig oder manchmal auch so thematisch gesagt, okay, das ist ein Ziel, was wir gerade hätten, oder wir würden gerne das und das in den nächsten Wochen in der Therapie ausprobieren, um zu sehen, inwieweit, was das uns bringt, also was passiert dann für uns. Was uns, glaube ich, momentan total schwer fiel, wäre so ein großes Wann sind wir fertig, Ziel zu formulieren. Weil wir uns gerade irgendwie gar nicht so fühlen, als ob wir mit irgendwas fertig wären. Wir sind halt gerade ziemlich müde mit dem Thema. Also so. Ich glaube, da wäre für uns heute so eine Schwierigkeit, weißt du, weil das fehlt uns gerade halt sehr. Zu sagen, okay, wenn das und das und das eintritt, dann sind wir irgendwie an einem Ziel oder dann fühlen wir uns irgendwie. Ja.
Ja, ich habe auch bei uns immer Schiss, dass wenn wir uns sowas vornehmen, dass wir dann nicht merken, wenn wir es erreicht haben. Weißt du?
Mhm. Also es gab für uns Prozesse, die haben wir, die wollten so. Also wir haben uns halt in den letzten Jahren sehr gezielt einzelne Situationen von damals angenommen und angeschaut und da viel zusammengesetzt. Und das war wirklich was wir so wollten, weil wir für uns das Gefühl hatten, wir brauchen das, um halt einen bestimmten Kontext für uns überhaupt erfassbar zu machen und um im Innen auch bestimmte Weiterentwicklungen möglich zu machen. Und da haben wir tatsächlich, das war so konkret, und da haben wir auch ziemlich, da waren wir, glaube ich, nah dran und haben immer geschaut, passiert das denn? Was passiert denn, wenn wir das und das tun? Mit uns und in uns. Und da waren wir, ne, da, ich glaube, da, das war, vielleicht lag es an der sehr konkreten Art und Weise, oder da haben wir sowas von uns selbst dabei beobachten und auch reflektieren. Mhm. Mhm. Aber ja, wann ist man denn fertig?
Wenn man fertig
repariert.
Ist.
Repariert.
Ja. Ich kann mich erinnern, ich war mal auf einer Tagung, das war auf der Tagung, entweder auf der Tagung Wir sind viele in Mainz, oder das war bei einer Mitgliederversammlung von Phoenix, wo die Frau Bosse mit dabei war. Und die sagte, wenn es okay ist, ist okay, dann merkst du das und brauchst es nicht mehr. Und wenn es nicht okay ist, dann ist es noch nicht okay. Und dann geht's weiter. Ich kenne sie ja gar nicht, aber sie hat das irgendwie so, weiß ich nicht, sie hat das auf so eine Art gesagt, dass das so total verhangen hat bei uns und irgendwie so im Kopf noch ist.
Mhm.
Dass wir irgendwie, weil wir ja so sicher darin sind, dass überhaupt gar nichts okay ist. Also da haben wir überhaupt gar keinen Zweifel dran. Und wir denken uns, wenn wir daran keinen Zweifel haben, dann brauchen wir auch keine Zweifel daran haben, dass wir merken, wenn es okay ist, wenn das nicht mehr da ist. Und irgendwie haben wir auch so ein bisschen die Hoffnung, dass man, um zu wissen, wenn man fertig ist, auch gar kein festes Ziel braucht, außer eben, ja, dass es okay ist. Dass man jetzt auch gut aufhören kann mit der Auseinandersetzung auf diese Art, die eine Begleitung erfordert. Ich glaube nämlich zum Beispiel auch nicht, dass Therapie im Sinne von einem Entwicklungsprozess der irgendwie das eigene Ich oder das eigene Selbst und die Reflexion über sich selbst mitmeint. Der endet ja nicht damit, dass du nicht mehr zur Therapeutin gehst oder zum Therapeuten. Der geht ja weiter. Ich glaube, das ist dann mehr so die Form und vielleicht auch die Autonomie in diesem Prozess, den man dann hat. Also wenn man es dann alleine schafft, sich auseinanderzusetzen oder wenn man es dann schafft, ohne so professionell aufgefangen zu werden. Für den, also im Fall des Falls. Weißt du, wie ich meine?
Mhm. Ja, ich glaube, ich meine, das ist ja eh so ein Stück weit, wenn wir von Therapie reden, reden wir immer auch von professionellen Gegenüber, die Teil dieses Konstruktes Therapie sind. Mhm. Sicher, also Therapie ist wahrscheinlich viel, viel mehr und das ist ja auch, das Gegenüber kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Mhm. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob man Therapie für sich selber als etwas definiert, was um einen herum und mit einem am Mittelpunkt passiert, oder ob man Therapie an äußere Personen bindet, die Teil dessen sind, also die dadurch ja auch ein wesentlicher Teil werden und eine komische Abhängigkeit bilden, ne? Also sowas wie die Therapeutin geht und die Therapie endet. Heißt ja, ja, stoppen dann eigene Entwicklungsprozesse? Nee. Ja, war jetzt eine sehr offene Frage, aber nee, das wollte ich, auf die Antwort wollte ich jetzt gar nicht unbedingt hinaus, sondern glaube ich, wäre auf diesen Fokus, wo grenze ich eigentlich, wo findet Therapie denn statt? Also ist das jemand, ne, wo ich hingehe, oder ist das eigentlich was für mich Teil irgendwie dann, weiß ich nicht, eher doch auch meines ganz eigenen Alltags ist? Weißt du?
Ja, ja. Also ich glaube, also dadurch, dass die Therapie beziehungsweise also synonym mit Therapie halt Entwicklung und Auseinandersetzung, sie hört nicht auf, aber ich denke, sie verändert sich. Also wenn ich mich allein und ohne Reflexion und ohne Spiegelungsmöglichkeiten durch eine professionelle Person mit meinem Innenleben auseinandersetzen würde, würde ich einfach ganz woanders landen und vielleicht auch nicht immer da, wo ich hin will. Mhm. Also ich kann mich erinnern, dass wir eine Weile ohne Therapie und ohne Begleitung versucht haben, zurechtzukommen und auch irgendwie dachten, naja, wir kennen ja auch schon alles, wir haben schon alles gehört, wir kommen jetzt, also, ne, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon über 20 Therapeutinnen gehabt und waren schon irgendwie jahrelang in Therapie. Keine Ahnung, 5 Jahre oder so, 5 oder 6 Jahre, keine Ahnung. Und das Pro dabei war, wir sind ausgestiegen. Das Con dabei war, wir haben uns zufällig dabei auseinanderdividiert. Freundlich ausgedrückt. Und das war aber kein Problem, weil man Dissoziation ja nicht merkt. Es war Teil unseres Funktionierens und es war wichtig zu der Zeit. Und wir haben es vielleicht dadurch, dass wir schon gezielt dissoziieren gelernt haben, also in dem Fall in Form von Distanzierungsübungen und Stabilisierungsübungen und diese schöne Tresorübung, dadurch haben wir uns aber in eine Richtung begeben, die uns danach noch sehr lange beschäftigt hat und sehr lange aufgehalten hat in einer Therapie. Also ich glaube, wenn man seine Auseinandersetzung mit einer anderen Person zusammen macht, ist das sowieso schon mal ganz gut für so Korrekturen, um einfach zu hören, okay, du bist hier gerade, also ich höre das, was du sagst, klingt logisch, aber ich sehe, wo du hingehst und das ist nicht da, wo du gesagt hast, dass du hin willst. Willst du da nicht nochmal hingucken? Ich glaube, dafür ist so professionelle Therapie gut. Das heißt aber nicht, dass zwangsläufig, wenn man so einen Auseinandersetzungsprozess alleine macht nach einer gewissen Zeit, dass das zwangsläufig bedeutet, man geht in eine falsche Richtung. Hat das deine Frage jetzt überhaupt beantwortet?
Ja, ich glaube schon. Also,
es ist sowieso immer scheiße, wenn du einen Weg gehst und dann geht deine Partnerin oder dein Partner weg, dein Begleitungspartner in, also, ne? Dann fehlt was. Und das kann sein, dass du dann alleine klarkommst und dass deine Entwicklung passiert, aber sie passiert vielleicht in eine Richtung, die du nicht wolltest.
Ja, nee, das habe ich schon verstanden. Ich frage mich halt eben noch so ein bisschen, ist Therapie dann eben doch was zwischen mir und anderen Personen oder Menschen stattfindet und in einem Umfeld? Oder ist Therapie etwas, was ich tun kann als Handlung? Und letztlich relativ unabhängig auch von dem äußeren Umfeld, weißt du? Ja. Oder ist es halt ergibt es sich einfach aus verschiedenen Dingen und kann aber nicht, also wenn, so wie du das erzählst, heißt es ja schon, Therapie mit sich ganz alleine ohne Korrektur ist schwierig, weil dann, ne, weil vielleicht niemand da ist, der sagt, Mensch, jetzt hast du aber eine Richtung eingeschlagen, das müsste man vielleicht nochmal hinterfragen.
Ja.
Also macht es Sinn, dass Therapie irgendwie dann doch mit anderen Menschen und in einem Umfeld stattfindet? Weiß ich nicht, da denke ich dann schon, naja gut, dann ist der erste Teil von bin ich fertig oder ne, bin ich fertig, repariert der schon da, wo ich mich auf andere Menschen einlasse. Mhm. Finde ich. Also das ist so ein Zwangsding ja auch, ne? Du bist in totaler Not, dann kommst du in irgendeine Klinik, dann stehen da welche, die dir irgendwie erste Handgriffe zeigen, wo du schon das erste Mal in der Situation bist, dass du sagst, okay, wenn ich das und das richtig mache, dann sollte es mir also besser gehen.
Ja.
Und dann heißt es halt, ja, machen Sie mal Therapie.
Ja.
Das heißt, du gehst wieder in irgendeinen Kontext, der ja was mit Kontakt, mit sich einlassen, mit Vertrauen, mit sich an jemanden binden zu tun hat, der erstmal, ne, wo vorausgesetzt wird, man bei Menschen mit unserer Geschichte, dass man das aber den Teil super gut kann. Und da reden wir noch nicht um irgendwelche Konditionierungen und Schwierigkeiten, warum man da vielleicht sowieso Schwierigkeiten hat, sich drauf einzulassen. Und dann passiert irgendwas so in diesem. Und im günstigsten Fall hat man halt eine Therapeutin oder eine Person gefunden, mit der man in einem guten Kontakt ist.
Ja. Also ich halte das auch. Ja. Ich halte das auch übrigens für einen sehr bezeichnenden, also vom. Okay, jetzt folgt ein Ausschwiff in Sachen Sprache, tut mir leid, aber ist so. Mach mal Therapie, geht nicht. Wenn du Therapie machen könntest, dann könntest du das auch im Supermarkt machen, dann könntest du das, du könntest dich hinstellen und zack, machst du Therapie und was passiert dann? Es glitzert und irgendwas passiert? Nein, das passiert nicht. Die aktive Sprache um Therapie ist die Behandlung und behandeln tun die BehandlerInnen, also in dem Fall TherapeutInnen oder wie auch immer, ne, gewichtete PsychiaterInnen oder MedizinerInnen oder so. Und das ist so der aktive Teil. Und ich glaube, das Aktive, was man tun kann als jemand, der darüber nachdenkt, seine Not zu lindern, ist, sich darauf einzulassen und seine Schutzschilde fallen zu lassen in einer gewissen Form, sich zu öffnen, sich bereit zu machen, Dinge zu verändern und Dinge auszuprobieren. Ne, wie du sagst, in Kontakt zu gehen mit Menschen, mit ihnen zu sprechen, sich darauf einzulassen, zu gucken, was funktioniert hier. Das ist der aktive Teil, aber das hat ganz viel damit zu tun, Dinge nicht mehr zu tun und neue Dinge anzufangen zu lernen. Das ist nicht Therapie machen, klingt ja auch nach so einer gewissen Masseerschaffung. Aber Therapie, das Wort beschreibt einen Prozess und im günstigen Fall einen heilenden Prozess, also in so einem medizinischen Kontext. Der beschreibt aber keine aktive Tat, die man tut als Patientin oder Klientin oder so. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der dazu führt, dass Menschen glauben, dass wenn sie Menschen sagen, du hast Not, dann mach mal Therapie, dass sie ihnen dann auch sagen, so wie du dich jetzt gerade fühlst, muss das gar nicht sein. Du kannst dich auch mal zusammenreißen und was dagegen tun. Mach mal Therapie. Und das ist so ganz tief in unserer Gesellschaft, glaube ich, drin, so ein Anspruch zu haben oder so ein, ja, das als Ratschlag, als gut gemeinten Ratschlag jemanden reinzugeben. Und der andere Aspekt ist, in so einer Situation, wie ihr sie beschreibt, ne, du weißt vorher eigentlich gar nicht, was genau ist Therapie machen eigentlich oder was passiert in der Therapie, was passiert in diesem Setting, in der Klinik, was passiert in diesem Gesprächssetting, was kann man erwarten, was soll man tun, welche konkreten Dinge muss man machen. Also ne, die Frage, daran hängt sich für uns immer wieder ganz viel auf, wenn wir das in der Klinik da mit dieser Psychologin auch, dass wir da saßen und nicht so genau wussten, okay, was machen wir jetzt, wie, ne, und das, obwohl wir schon über 10 Jahre Therapieerfahrung hatten, saßen wir vor einer neuen Person und waren erstmal so, okay, wie war das nochmal? was jetzt? Wo fangen wir an? Prioritäten? Was ist wichtig? Was kann man ihr sagen? Wie viel Vorwissen hat sie? Das sind so viele Sachen, die noch gar nichts mit den Inhalten zu tun haben, sondern einfach damit, eine Position für sich zu etablieren, zueinander auch. Also ich glaube, gerade so diese Gesprächspsychotherapie ist was total Soziales auch, dass man sich irgendwie aufeinander einschwingen muss. Und ich glaube, die Therapie passiert dabei so aus Versehen, wenn es gut läuft und hilft dann. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich glaube schon. Das mit dem aus Versehen weiß ich nicht. Also da würde ich sagen, das fände ich irgendwie eher schwierig, wenn es aus Versehen passiert.
Du kannst dir das auch nicht vornehmen, oder?
Nee, du kannst es dir nicht vornehmen, aber ich finde halt, da ist der Unterschied zwischen Klient und Therapeut oder Therapeutin dieses aus Versehen, weil ich glaube, eine der beiden, da ist für mich in der Rolle auch enthalten, dass es nicht aus Versehen passiert, sondern dass der oder diejenige einen Blick auf das hat, was da passieren könnte.
Ja, das auf jeden Fall, aber meinst du nicht, das wäre irgendwie merkwürdig, wenn du vor einer Therapeutin sitzt und davon ausgehen musst, dass sie irgendwie auf geheimnisvolle Weise machen kann, dass alles super läuft und...
Nee, das auf keinen Fall. Ich glaube, das kann Therapie nicht, also...
Und das meine ich so, für die erste Zeit, wenn du gerade jemand neu hast, da kann ja noch alles Mögliche passieren. Aber wenn man sich dann gerade schon kennt, eine Weile, dann auf jeden Fall. Also dann sind ja sowieso, dann ist nicht nur die Patientin oder der Patient dafür zuständig, dass da alles rund läuft. Auf keinen Fall. Aber das hätten natürlich gerne welche so.
Also. Ja, das war jetzt auch mehr so dieses Aus Versehen, ne, wo ich dachte, ja. Aus Versehen haut, glaube ich, nicht hin, aber...
Aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass jemand, eine Therapeutin oder ein Therapeut da sitzt und sich überlegt, so, Frau XY hat sich jetzt überlegt, sie möchte weniger Zwänge haben, dann generiere ich jetzt mal irgendwas, damit sie das auch hinkriegt. Dann, jetzt mache ich mal hier viel Therapie und stelle das in den Raum und die Frau muss sich das nur noch nehmen. Weißt du? Und dann wird das schon. Ja.
Okay, aber also wir versuchen gerade ein bisschen den Faden wieder zu finden. Das heißt, es geht so ein bisschen um, wer bestimmt in der Therapie, wer ist, ne, also wo kommt das denn her? Ich glaube übrigens, dass es ein Zusammenspiel ist und dass im besten Fall, vielleicht hat das auch was mit dem, naja, bist du endlich fertig oder wann bist du denn fertig, damit zu tun, dass eigentlich irgendwann man es selber vielleicht immer mehr in die Hand nimmt, seinen Weg da auch in diesem therapeutischen Arbeiten selber zu bestimmen. Mhm. Und dass die Rollen sich vielleicht auch verändern, weil, wie gesagt, also für uns ist der Anfang oft Not. Also ich glaube, niemand fängt ohne Not an, eine Therapie zu machen. Mhm. Weißt du?
Ja.
Und dann kommt es ja zunehmend dahin, ne, dann die erste Therapeutin ist die du halt gerade gefunden hast und die dann halt wenigstens Ja zu dir sagt. Und die dritte Therapeutin ist dann schon eine, wo du irgendwie dir zwei andere vorher noch angeguckt hast und gesagt hast, naja, die ersten beiden waren gar nichts, die kommt durchaus in Frage. Also man verändert sich ja auch in dem, wie man eine Person aussucht, mit der man therapeutisch arbeiten will. Mhm. Also auch das hat bestimmt was auch damit zu tun, ne? Wie ist mein, wo stehe ich da so mit? Ich meine, das sind alles keine Antworten auf diese Frage, wann bin ich denn fertig? Aber ne, ich glaube, es verändert sich irgendwas im Laufe der Zeit. Das, was wir vorhin ja auch meinten und was für uns halt gerade ein Stück weit so ist, Wir haben viel Therapie gemacht, wir haben verschiedene Therapie und therapeutische Erfahrungen gemacht, auch mit sehr unterschiedlichen Personen. Und wir haben wahrscheinlich auch ziemlich viel erreicht, oder wir wissen das auch. Und trotzdem gibt's halt auch so Momente, wo wir uns weit entfernt von fertig und viel näher dem fühlen, haben wir eigentlich schon irgendwas für uns wirklich, ne? Da ist das Notgefühl so groß, da hast du das Gefühl, ja, da hast du viel Therapie gemacht, aber am grundsätzlichen Notding hat sich jetzt erstmal nichts geändert. Also das ist, glaube ich, gerade für uns im Moment so ein bisschen, was halt für uns gerade mitschwingt, warum wir auf manche Fragen vielleicht auch etwas verhaltener reagieren, weil, oder ich glaube, es gehört auch dazu, darüber zu reden, dass es das einfach auch gibt, dass die lange oder dass die Langfristigkeit von Therapieerfahrung oder therapeutisch arbeiten irgendwie ja nicht unbedingt dazu führt, also ne, dass es nicht auch Tage gibt, wo du dich wieder sehr weit am Anfang führen kannst.
Ja, ich glaube auch, dass vielen Menschen, die sowas sagen, nicht klar ist, wie unterschiedlich die Qualität von Psychotherapie sein kann oder wie unterschiedlich, wie nenne ich das denn, die Kapazität dessen, was man erreichen kann in bestimmten Zusammenarbeiten? Passt das? Also weißt du, was ich damit meine in etwa? Ja. Also wir hatten zum Beispiel meine Therapeutin, die konnte überhaupt nicht auf unsere Essstörung. Mit der konnten wir halt nur, also nur in Anführungsstrichen, über viele andere Dinge reden, aber niemals übers Essen. Und wir haben da ein massives Problem dran. Also wir haben eine chronische Essstörung, die wir auch einfach schon sehr lange haben. Und das ist so, ne? Wir wissen selber auch, dass so chronifizierte Essstörungen einfach total schwer zu behandeln sind. Und dass das bei ihr voll was gemacht hat. Aber eher so der Typ für eine akute Magersucht oder so und kurze Krise irgendwie und dann geht's wieder so. Das konnte sie, glaube ich, und der Rest aber nicht. Und wir hatten da sehr gemerkt, dass alle anderen Themen drankommen, aber, oder viele andere Themen, aber das nicht. Und dann haben wir da auch nie drüber geredet. Und ich glaube, manchen Menschen ist das nicht klar, dass es TherapeutInnen gibt, über die man eben, mit denen man eben nicht über alles reden kann. Wo es Themen gibt, die man ausklammern muss, weil man darüber immer wieder aneinander gerät und sowas vielleicht nicht ertragen kann. Oder also es gibt, weißt du, wie ich meine? Also,
ja,
dafür sind TherapeutInnen einfach auch Menschen und haben einfach bestimmte Themen, die sie gut können und welche, wo sie eben nicht so.
Aber ich glaube, das ist ja eigentlich eben mit vielen Menschen so, oder? Dass man gemeinsame Themen hat und nicht. Also ja, genau. An der Stelle funktioniert Therapie wahrscheinlich auch nicht so viel anders. Ja. Also dass man halt.
Ja. Ich glaube, das ist manchen Menschen auch nicht klar. Zusätzlich zu dieser, zu dem, was ich am Anfang sagte, zu dieser Komplexität. Wir sind viele, aber das ist nicht das Problem. Das viele Sein ist vielleicht eigentlich noch das geringste Problem von allen, weil das so ist, wie wir sind. Aber wozu das viele Sein führt und was das viele Sein impliziert und was das viele Sein mitbringt und wie viel Nichtkontrolle man über bestimmte Dinge hat, die entstanden sind, um zu kompensieren, dass man viele ist. Das führt dazu, dass man dann eben nicht mit einem Problem hingeht, sondern da steht mit einem ganzen Haufen.
Ja, aber das finde ich zum Beispiel auch durchaus ein Punkt. Also wir würden auch sagen, dass unser viele Sein an sich für uns jetzt auch nicht so das Hauptding in der Therapie ist. Also der Umstand als solcher. Also das ist mal eine Phase, wo uns das auch klar beschäftigt hat, vor allen Dingen, als es um die Diagnose selber ging. Mhm. Aber genau, was, ne, was bringt man denn mit? Also was sind denn die Themen, mit denen man in die Therapie geht?
War das jetzt eine Frage an uns?
Auch irgendwie, also an uns auch. Also eine Frage in den Raum sozusagen. Und ist das, das dann das Besondere, dass Menschen, mit die viele sind, durchaus auch sehr viele verschiedene Themen mitbringen? Muss man sich dann beschränken und sagen, okay, das Thema ja, das Thema nein, kann man das überhaupt? Also ne, wir haben für uns auch das Gefühl, genau, wir haben dann irgendwie das und das gerade irgendwie in der Therapie gemacht oder uns angeschaut oder bearbeitet, wie auch immer man das dann jetzt nennen möchte. Und dann gibt's was ganz anderes, wo du denkst, ja, hätte dafür aber, ne, hätten wir das nicht eigentlich, weil das macht gerade ein Riesenproblem. Mhm. Und irgendwie gleichzeitig zu wissen, ja, es geht nicht, weil man kann halt auch nur begrenzt Therapie machen, weil das anstrengend ist. Also man kann nicht 5 Sachen gleichzeitig machen. Mhm. Und ja, andere haben halt genau ein Problem und gehen damit in die Therapie. Also, ich möchte, das soll das jetzt nicht negieren, aber
Aber die Fäden, also ich würde halt auch sagen, dass die Therapie auf eine Persönlichkeit oder eine Person oder ein Ich einwirkt. Das ist vielleicht dann auch nochmal der Unterschied. Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei uns, weil wir viele sind, häufig so Gießkannenprinzip gefahren werden muss. Mal hier ein bisschen und mal da ein bisschen und hoffen, dass es nicht insgesamt irgendwo zu viel Wasser draufkommt. Genau, oder ne, irgendwo anderes, dass wir irgendwo was anderes vergessen. Also es ist immer so ein, es ist, erlebe ich zumindest bei uns, bei der Themenwahl und dem, was wir in der Therapie besprechen, ist das immer die Schnittmenge aus. Dafür haben wir gerade Worte. Dafür haben wir gerade ein bisschen mehr Konsistenz als ein flatteriges Innen, das irgendwie zwar Not hat, aber vielleicht nur so instabil ist, dass es nur kurz erreichbar ist in irgendeiner Form. Also Konsistenz und wie ist die Tagesform? Also wir haben Montagabendtherapie, da haben wir einen Schultag schon gehabt, einen Montagsschultag. Und sind manchmal auch einfach sehr müde und dadurch ist die dissoziative Barriere einfach nochmal wieder sehr hoch. Und das ist dann auch schnell mal so ein Balanceakt aus relativ schnell angetriggert sein und wechseln. Und dann nimmt die Therapie sowieso eine ganz andere Richtung wieder, dann taucht wieder ein ganz anderes Thema auf. Oder es führt halt in so ein Flashback, der total unkontrollierbar ist. Und dann haben wir am Ende überhaupt nichts von der Stunde, weil wir erstmal stabilisiert werden müssen, damit wir wieder nach Hause kommen. Also, und aus dieser Schnittmenge, da generieren wir unsere Themen raus. Und das sind ganz häufig welche, wo ich manchmal auch irgendwie enttäuscht bin von uns. Also uns Rosenblättern, weil ich denke, oh, trauen wir uns nicht mehr? Sind wir in Verweigerungshaltung oder Vermeidungsgedöns? Es kann doch nicht sein, dass wir wochenlang über die Schule reden. Oder soziale Probleme oder keine Ahnung, aber nicht übers Innen, unter dem wir ja unter anderem auch mal leiden können. Oder, ne, also
so. Ja, aber
so habt ihr das eigentlich auch, dass ihr so Schnittmengen-Gedings habt? Also, dass ihr immer so gucken müsst, was überhaupt Raum haben kann?
Ja, also, ja, haben wir. Im günstigsten Fall. Also, ne, ich glaube, also das ist für uns gerade so eine Frage mit zwei Seiten, weil wir haben so dieses, wenn das geht, dann ist das ja eigentlich ganz gut. Das heißt, wir können gucken, okay, was geht gerade und können, ne, und das mitnehmen in die Therapie. Andererseits hat es ja auch dieses, naja, es geht aber eben genau nur das, obwohl es vielleicht noch ganz andere Themen gäbe, die wichtig wären oder wo wir halt gerade nicht drüber reden können oder wo wir gerade keinen Zugriff drauf haben oder so. Und ich glaube so, dass das Letztere, dass das halt eben nur ein Teil der Themen gerade möglich ist und was anderes gerade gar nicht angesprochen werden kann, da sind wir immer ein bisschen ambivalent. Es gibt Phasen, da denken wir uns, okay, das ist dann jetzt gerade so, dann ist das halt okay, dann fehlt halt gerade noch was oder es ist gerade der falsche Moment oder es gibt, ne, dann können wir das auch so stehen lassen. Und es gibt auch Phasen, da finden wir das total schrecklich, weil wir das Gefühl haben, wir gehen mit etwas hin, was wir unbedingt besprechen wollen würden und können das aber nicht und gehen damit dann auch wieder weg. Und wenn du das dann irgendwie 2-3 Mal gemacht hast, also wir subsumieren jetzt auch gerade mal nicht nur unsere Psychotherapie und der Therapie, sondern ne, wir gehen damit dann auch nochmal zur Ergo und also so. All die Situationen, in die wir reingehen, die wir als Therapie für uns verstehen. Und dann irgendwann kommt so ein Moment, wo du halt, ne, wo für uns das Bedürfnis so groß wäre, doch aber darüber reden zu wollen unbedingt, und es geht aber nicht. Damit können wir zum Beispiel nicht gut umgehen. Wenn dann so ein Gefühl entsteht von, okay, wir wollen, aber es geht halt nicht. Warum auch immer, also, oder, ne, wir haben dann schon auch Wege, dass wir das versuchen, mal als E-Mail zu schreiben oder vorher irgendwie auf den Zettel oder was weiß ich, als SMS, und trotzdem geht es halt in der Situation dann nicht. Oder schreiben sogar noch eine E-Mail und können dann aber trotzdem in der Therapie nicht drüber reden oder blocken das Gespräch dann ab. Obwohl der Wunsch oder der Druck oder beides total groß werden, darüber zu reden. Weil es halt eine Not damit gibt oder so. Weißt du?
Spielen denn da für euch auch so Schweigegebote mit rein?
Unbedingt, oder? Ja. Also manchmal merken wir das gar nicht gleich. Dann steht irgendwann die Frage so ein bisschen im Raum, ob gerade noch was ganz anderes ist, wirklich behindert, darüber zu reden. Ja, manchmal ist es uns, glaube ich, auch klarer und dann versuchen wir das irgendwie zu umgehen oder wenn wir uns dem halt nicht unterwerfen.
Unsere Therapeutin fragt uns das immer bei sowas und ich könnte jedes Mal darüber ausrasten.
Warum rastet ihr darüber aus? Also wir finden für uns die Frage tatsächlich wichtig, weil es halt tatsächlich auch eine Rolle spielen kann. So.
Ja, genau, weil ihr das wisst. Also, und ich weiß es nicht. Also, und bei uns wurde das tatsächlich immer herangetragen, ob das, ne, ob es da Schweigegebote gibt oder so.
Ja, ich glaube aber, da gehen die meisten relativ schnell ab einer bestimmten Symptomatik von aus.
Ja, und ich habe bis heute irgendwie nicht. Und ich habe dann in so einem Moment auch immer, also ich raste, glaube ich, gar nicht darüber aus, dass sie das fragt. Ich weiß ja, weshalb sie es fragt. Vielleicht hat sie diese Idee. Aber ich, mir hat das nie jemand gesagt. Warum so? Also es ist so, ne, ich habe keinen Grund, etwas nicht zu sagen. Es ist dann für mich häufiger wirklich das Problem, dass ich da, wo eigentlich Worte sein müssten, einfach nur diesen Dissoziationsnebel habe. Dass ich einfach nur dissoziiert bin und nicht, ich habe das richtig das Gefühl auch, dass mein Gehirn einfach etwas nicht tut. Mhm. Also ich habe da keinen emotionalen Druck oder habe das Gefühl, ich darf darüber nicht reden oder so, sondern es geht physisch nicht. Und das ist auch losgekoppelt von dieser Sprachlosigkeit, die man hat, wenn man sehr ängstlich ist oder wenn man gerade getriggert ist oder so, wo man dann einfach so aufgewühlt ist, dass nichts rauskommt. Es ist in dem Moment einfach nur eine weiße Wand und aber eben auch der Wunsch, ich will was sagen. Und das heißt dann auch häufig, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen will. Ich weiß nur, es ist total wichtig, aber ich krieg's dann nicht raus. Und das ist, ich glaube, das sind so eine Situation, wo man Zeit nach, also von außen betrachtet, ist das eine Stunde, die man ungenutzt verbringt, weil wir da sitzen und schweigen. Und gleichzeitig habe ich aber auch schon ein paar Mal gedacht, dass es irgendwie total gut ist, wenn die Therapeutin das auch aushalten kann. Also sie muss es ja in der Situation genauso aushalten wie ich. Und das macht es dann nicht besser und das macht es auch irgendwie eigentlich nicht einfacher. Aber es macht es weniger schlimm. Also ich habe das Gefühl, es ist weniger eine Dysfunktionalität als ein Moment, der einfach gerade so ist und den man aber durchleben kann. Weißt du, wie, also ist das verstehbar, was ich meine?
Ja, ich verstehe es. Also wir hätten jetzt gesagt, für uns ist es dann oft so, als ob wir was sehen, aber in keinster Weise dafür sind, zu erkennen, was wir da vor Augen haben. Und eben einfach gerade irgendwas nicht passiert in unserem Hirn, um damit was tun zu können. Spannend finde ich aber den letzten Moment, wo du gesagt hast, ob es halt eine Dysfunktionalität ist oder eben eigentlich, weißt du?
Ich habe immer dann das Gefühl, ich mache Therapie gerade falsch. Ich funktioniere gerade falsch für das, was hier eigentlich von mir verlangt wird. Ich funktioniere falsch für diese Welt. Weißt du, bei Sprache und Kommunikation, das wird ja immer so selbstverständlich vorausgesetzt. Und für uns ist das aber ein richtiger Akt. Also nicht nur in solchen Situationen in Bezug auf Traumatisierung oder auf unsere Geschichte, sondern also zu sprechen und so, das ist schwer. Und ich denke halt irgendwie, dass wir in so einem Moment dann irgendwie Zeit verschwenden, falsch sind, was nicht richtig machen. Und zwar nicht, weil ne, sondern weil ich halt gerade nichts sage.
Also, ja, dreimal ja. Jetzt gerade denke ich halt, wir haben das neulich irgendwo gelesen, es gibt so ein neues Buch, da stand es auch nochmal drin, dass Dissoziation halt ja auch bedeutet, etwas noch nicht zu realisieren oder etwas ist noch nicht realisiert worden oder vielleicht auch eben gerade noch nicht realisierbar. Und eigentlich erinnert das, was du sagst, wo ich ja auch weiß, das gilt für uns genauso, gerade sehr an diesen Satz und ich überlege gerade, ob dieses Schweigen und etwas nicht formulieren können bedeutet, dass da was ist, was aber gerade eben noch nicht realisierbar ist, weil da noch was anderes davor ist oder weil irgendwas noch nicht so ist, dass das gerade der richtige Moment dafür wäre. Wir finden diese Momente immer total ängstigend auch, weil die uns so an so ein, an so, an so ein Verschwiegensein oder an so ein, nee, nicht verschwiegen, sondern verstummt sein und nichts mehr, einfach nichts mehr sagen zu bestimmten Dingen erinnert. Und das ja auch total quälend ist, wenn da jemand sitzt und denkt, hey, mit der Person könnte ich jetzt darüber reden, wenn ich dann reden könnte. Und klar, was soll die Person draußen machen? Telepathie funktioniert nicht, das wünsche ich mir dann manchmal, dass ich meinen Kopf aufmachen könnte, die könnte da reingehen und wir könnten uns das zusammen quasi drin angucken und könnten dann zusammen überlegen, was ist das denn eigentlich? Oder aber, im schlimmsten Fall denkt die Person hat gerade, man hat da gerade vielleicht nichts zuzusagen. Wir finden Schweigen unglaublich quälend dann einfach, weil in uns sagt ganz viel in dem Moment irgendwas, aber eben nicht das. Die Frage ist, was macht man dann, wenn man sagen würde, dass es vielleicht wirklich etwas ist, was noch nicht realisiert werden konnte oder kann in dem Moment und deswegen gerade auch nichts passiert. Ist es dann eigentlich ein Zeichen dafür, dass es gerade für diesen, dass es dafür zu früh ist, obwohl es Not macht? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ist für euch das auch mit Not verbunden?
Ja.
Und was?
Wobei, ich muss gerade überlegen, ob ich da eher eine Not habe, dadurch, dass ich so scheitere an dieser Aufgabe, die ich mir stelle, nämlich dahin zu gehen und zu reden.
Mhm.
Ob dieses Scheitern daran für mich so quälend ist. Oder ob das, muss ich drüber nachdenken. Also ich glaube, ich hatte das nie, dass ich dann irgendwie dachte, oh, ich will was sagen, aber mich hört niemand.
Nicht dieses, mich hört niemand, aber...
Oder ich kann mich nicht begreiflich machen, denn niemand hört mich schreien. Das tickt ja da irgendwie schnell irgendwie, also das ist die Assoziation, die ich gerade habe. Aber das hatte ich, glaube ich, nicht. Kann sein, dass ich das einfach nicht merke. Das ist für mich dann... Also das ist Teil meines, es würde passen zum Teil meines Wesens, dass für mich einfach mehr im Vordergrund steht, scheiße, ich krieg das jetzt hier nicht hin. Aber ich bin doch genau dafür hier da. Ich bin doch jetzt hier, um Dinge zu sagen. Wieso kriege ich da das Maul nicht auf? Also so, so wie ich bin, spule ich mich halt ganz schnell eher in sowas rein, als in diese Gefühle, die kommen könnten, wenn ich merke, dass ich mich einfach nicht verstehbar machen kann. Also müsste ich beim nächsten Mal, denn das ist ja Teil dessen, alles dauert lange und du machst die gleiche Erfahrung immer wieder, auch in der Therapie. Du machst bestimmte Schleifen, fährst du immer wieder, bis sie irgendwann einfach nicht mehr passieren. Gibt ja auch diesen Spruch. Und ich habe das vergessen. Es ist eigentlich so eine coole Metapher für einen Prozess, den man eben macht. Dieser Weg, den man geht und dann fällt man in ein Loch und man denkt, man kommt nie wieder raus. Aber dann kommt man wieder raus und man hat gar nicht damit gerechnet. Und dann geht man die Straße nochmal lang und dann fällt man wieder in das Loch und man sieht es, aber man fällt trotzdem rein. Und diesmal fängt man an zu kämpfen, um da rauszukommen, weil man das ja schon mal erlebt hat, dass man das rausgeschafft hat. Naja, und dann geht man dann ist man rausgekommen und dann geht man diese Straße wieder lang und dann sieht man das Loch wieder und nimmt sich ganz fest vor, da nicht reinzufallen, aber dann fällt man doch wieder rein. Und dann fällt man in ein tiefes Loch, weil man denkt, boah, ey, ich bin jetzt hier schon so oft reingefallen, bla bla bla. Und dann irgendwann kommt man halt doch wieder raus und hat gar nicht damit gerechnet. Und dann geht man die Straße wieder lang, sieht das Loch und wechselt die Straßenseite. Das ist fast klischeehaft, liegt das in jeder Klinik rum. Und ich wette, ganz viele Leute, die Therapieerfahrung haben, diese Geschichte auch schon mal gehört. Aber genauso ist das, so ist das irgendwie. So lernt man. Ich glaube, das sind normale Lernprozesse und Erfahrungsprozesse. Aber wenn man viele ist, kann ich nicht davon ausgehen, dass ich diesen Weg gehe und ein anderes in den gleichen Weg auch mitgeht. Also während ich schon 5-mal in das Loch gefallen bin und beim nächsten Mal bereit bin, die Straße zu wechseln, kann es sein, dass genau dann ein anderes Innen auftaucht, weil ich schon so entspannt bin und dann die Straße einfach nochmal neu geht und ganz von vorne anfängt. und mich mitnimmt, weil ich mit in dem gleichen Körper bin. Gott, das ist so eine perfekte Metapher.
Sie ist leider ziemlich perfekt. Ich meine, man kann jetzt an der Stelle auch noch sagen, hey, und dann kommt das mit der Innenkommunikation, dass ihr euch gegenseitig sagt, hey, da vorne ist ein Loch, da fallen wir mal rein.
Ja, ja.
Und das mit dem Miteinander.
Und auch das verändert wieder was. Da kann dann das nächste Innen kommen, weil man dann, weil das überhaupt nicht drauf klarkommt, dass jetzt hier Dinge geredet werden. Und was? Bitte? Und das klingt so witzig irgendwie und das, ich habe gerade vor Augen so einen wildtorkelnden Haufen von Leuten, der sich halt nicht einig werden kann, ne? Aber das passiert halt alles in uns drin und der Weg, den die da laufen, ist das Leben und die Zeit, die passiert und die Entwicklung, die man nimmt. Und dann wird das Ganze gar nicht mehr so witzig, weil man merkt, das dauert echt lange und das bedeutet dann eben auch, Therapie dauert echt lange. Egal, ob man die alleine macht oder mit jemandem zusammen. Und ich würde jetzt auch einfach mal behaupten, egal wie gut die Person mit einem arbeitet. Also, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Entwicklung immer passiert. Und dann halt die Frage wäre, in welche Richtung? Weil selbst PatientInnen oder KlientInnen, die bei PsychotherapeutInnen in Behandlung sind, die, ich sag mal, dieses in Anführungsstrichen gute Psychotherapie oder gute Psychotraumatherapie nicht machen. Selbst die lernen Anpassungsmechanismen. Selbst da passiert eine Entwicklung. Und selbst da sind das ja Leute, die durchs Leben gehen und irgendwie klarkommen. Und wenn man dann eben viele Schleifen gehen muss, dann kann es noch länger dauern, dieses Therapie machen oder in Therapie sein.
Ist das jetzt wirklich?
Ich weiß auch manchmal nicht.
Red mal noch zu Ende.
Ich hätte jetzt ein neues Thema angefangen, also eine neue Sparte.
Ja, bitte, weil ich dachte jetzt, oh Gott, müssen wir jetzt wirklich mit dieser leider so unendlich passenden Metapher dieses Lochs auf dieser Straße im Podcast zu einem Ende bringen? Nein, fangen wir noch ein anderes Thema an, ich finde es gut.
Ein anderer Aspekt von dieser Frage, bist du denn jetzt bald fertig oder wann bist du geheilt oder du machst das jetzt schon so lange, ne, hätte das jetzt nicht schon längst mal Thema sein müssen, ist so ein gewisses Effizienzdenken, das mit kapitalistischer Verwertungslogik zu tun hat. Und gerade wir, die wir ja wissen, dass Psychotherapie einen gewissen Betrag kostet, also man muss die finanzieren irgendwie und es gibt Menschen, die davon leben, dass andere Menschen Hilfe brauchen, dann kriegt man schnell so einen Drive, ne? Zu akzeptieren, dass jemand so mit einem darüber spricht, dass man gerade in der Auseinandersetzung über sich, seine Lebensqualität und das Miteinander mit der Welt ist. Und man fängt an, das unter so einem Wertesystem zu betrachten, das überhaupt nichts damit zu tun hat. Also ich finde das immer wieder so pervers, dass die Psychotherapie überhaupt was kosten muss, dass auch die Ausbildung zu Psychotherapeuten etwas kosten muss, das von den Leuten selbst bezahlt wird. Und also dieses ganze Bezahlsystem dahinter, das finde ich so pervers, weil das irgendwie für mich nicht vereinbar ist mit Menschenleben und mit dem Okaysein mit sich und der Welt. Weißt du, wie ich meine? Ich finde das irgendwie so. Und wenn man dann vor jemandem steht,
genommen,
der sagt,
all dem hintendran ein Wirtschaftssystem hängt. Und wir eigentlich von menschlichen Grundbedürfnissen und ich finde halt auch von einem menschlichen Grundrecht sprechen. Also nicht das Grundrecht auf Therapie, das auch, aber dieses Grundrecht, unversehrt zu sein und in Frieden mit sich und der Welt, weißt du?
Ja. Ja, und dass man dabei jede Hilfe kriegt oder jede Begleitung, die man sich wünscht oder braucht. So, das sollte eigentlich nicht so... Ja, es sollte halt nicht abgerechnet werden können, finde ich. Also das.
Es hat halt einen Preis. Und das ist das Makabre, dass das einen Preis hat.
Ja.
Und einen Preis, den man halt irgendwie, der halt da sein muss. Und ich meine, das betrifft halt alle Seiten. Das betrifft die Klienten, die das in Teilen selber bezahlen und oder eben mit den Krankenkassen da eine Abhängigkeit haben, dass es bezahlt wird. Und es betrifft letztlich ja auch Therapeuten, die wissen, dass das einen Preis hat und oft genug ja auch da. Also so. In die Situation kommt, dass das, was sie tun könnten, bezahlt werden muss. Und ja, es ist ein sehr absurdes, eigentlich makabres System.
Und ich finde, jedes Mal, wenn jemand sagt, ja, hättest du da jetzt nicht schon längst mit fertig sein müssen, das ist so ein bisschen eine Legitimation dessen. Es ist so ein Effizienzgedanke, der ich sag mal, im günstigsten Fall ist er nicht konstruktiv. Es ist einfach nicht hilfreich, weil ich weiß, jemand, der von mir erwartet, Ergebnisse zu sehen, sag ich mal, das ist jemand, dem es scheißegal ist, wie es mir geht oder was mit mir passiert in dieser Therapie oder welche Qualität das ist oder welche Erfahrungen ich damit mache, was ich über mich lerne, sondern der will sehen, ich gehe da nicht mehr hin.
Ich frage mich aber gerade, ob, also das ist sicherlich schon, aber auch die Frage ist, was ist die Motivation hinter dieser Frage? Das hatten wir auch noch im Kopf, als das würden wir gerne auch schon nochmal drauf gucken, ne? Weil mit welcher Motivation wird diese Frage denn gestellt und von wem? Klar, wird sie von der Krankenkasse gestellt, okay, die hängen an diesem Wirtschaftssystem dran und für die ist halt interessant, ist das jetzt mal fertig mit dem, dass wir da was bezahlen müssen? Stellt die Frage eine gute Freundin oder stellt die Frage die Therapeutin selber oder man sich selbst? Ne? Also da sind ja sehr unterschiedliche Motivationen auch mit verbunden. Hoffe ich jedenfalls. Also, oder denke ich, gehe ich mal von aus.
Ja.
Also, weiß ich nicht, ich weiß schon, wenn wir uns selbst diese Frage stellen, ist der wirtschaftliche Aspekt da und der Effizienzaspekt sehr klein. Also, beides mit der Effizienz kennen wir schon auch, dass wir denken, ne, irgendwann müsste man ja mal fertig sein, aber nein, die beiden.
Ja, ich habe manchmal auch so vor uns so dieses, auch können wir nicht mal langsam in die Pötte kommen? Ist es auch so, gerade weil wir eben so jung angefangen haben und jetzt ist, wir sind jetzt auch noch nicht alt, ne? Wir sind jetzt Anfang 30, aber mehr als die Hälfte unseres Lebens machen wir schon Therapie. Und das ist schon so, das ist eine Bilanz, die ich einfach nicht gerne habe.
Ja, das ist aber auch erschreckend, oder? Also das haben wir auch gerade gehabt, dass wir dachten, okay, wir sind jetzt ein bisschen älter als ihr, aber dass wir dachten, okay, seit so und so vielen Jahren, also ne, wir haben ja immer so einen Mittelwert, wo wir sagen, so 10 Jahre oder 12 Jahre machen wir Therapie. Also, als ob man, ne, also ich meine, das begleitet uns und also ein Großteil unseres Lebens jetzt schon, dieses Therapie machen.
Und auf der anderen Seite oder daneben steht für uns immer so ein bisschen, ja, es ist die Hälfte unseres Lebens. Und wenn wir es nicht gemacht hätten, dann wäre die Hälfte unseres Lebens nicht gelebt worden, weil wir uns dann erhängt hätten. Das ist so ein bisschen, ne, wie stellst du in diesem Kontext von Wirtschaftlichkeit und Effizienz den Punkt, dass du noch da bist, um das machen zu können?
Ja.
Und wie bewertet man das Durchhalten bis jetzt? Es gab ja viele Punkte, wo wir gesagt hätten, wir hören jetzt auf, weil wir uns lieber einen Strick nehmen oder so. Und ich glaube, dieses Weitermachen bis an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist hier ein Punkt, da will ich nicht weiter. Oder es nimmt gerade eine Richtung, wo ich nicht weiter will. Oder in eurem Fall hört die Therapeutin auf, mit euch zu arbeiten, dann geht es da nicht weiter. Aber bis dahin ist ja nichts passiert. Und da kann man schon sagen, ja, es sind 10 Jahre, in denen Dinge passiert sind. Die sind ja nicht passiert, also diese 10 Jahre oder in unserem Fall sind 17 Jahre, ist ja nicht nichts passiert, sondern wir sind passiert. Wir haben uns entwickelt. Wir waren in Begleitung, wir haben Schritte gemacht, wir haben Erkenntnisse gesammelt, wir haben Bewusstsein für Dinge entwickelt, da ist so viel passiert. Und selbst wenn sich diese Dinge, die sich entwickelt haben und die passiert sind, nicht darin auswirken, dass wir weniger Angst haben in dem Maße, wie wir das gerne hätten, dass wir mehr Lebensqualität hätten, wie wir das gerne hätten, so ist es doch eben nicht so, dass da gar kein Wachstum passiert ist.
Naja, es geht auch nicht darum, das zu negieren, dass in dieser Zeit was passiert wäre oder passiert sein wird.
Aber wie wertet man das? Ne, 10 Jahre ist so viel, aber sind diese Schritte dann wenig?
Ja, ne, dieses Verhältnis, in welches Verhältnis setzt man das? Ich weiß, dass manche dann sagen, ja gut, aber du hattest ja auch so und so viele Jahre Gewalt in deinem Leben und gemessen daran, ne, machst du noch gar nicht lange genug Therapie. Und manchmal hat dieser Satz so ein bisschen, ich meine, ja, das stellt dann halt jemanden ganz schön Klotz neben diesen Gedanken und man denkt, ja, okay. Ich weiß auch gar nicht, ob manchmal nicht dieses Gesamtding dann einfach auch erschreckt. Also ja, das gab so und so viele Jahre Gewalt, ja, es gab jetzt so und so viele Jahre Therapie und es wird wahrscheinlich noch eine ganze Zeit Therapie geben. Aber ja, was für ein Wahnsinn eigentlich. Ich meine, ich glaube, es ist gut und es ist auch richtig zu sagen, ja, die Therapie gibt es jetzt vielleicht schon eine ganze Weile und die wird es auch noch eine ganze Weile geben und genau damit werde ich irgendwie weitergehen, dass ich Therapie mache und ich werde das irgendwie mich nicht dafür rechtfertigen, dass ich es jetzt schon so und so lange tue oder dass ich dieses und jenes fertig repariert sein noch nicht geschafft habe. Aber es gibt halt ja manchmal auch diesen anderen Moment, wo du denkst, ja, ja, warum bin ich eigentlich noch nicht fertig? Oder es halt andere Fragen oder andere dich das fragen, vielleicht wirklich aus so einem Effizienzding heraus und damit bei dir was ganz anderes anstoßen. Also uns geht das oft so, wenn wir das Gefühl haben, jemand guckt so ein bisschen, ah, so lange machst du das schon, dass wir halt zwar in der Situation noch denken, ja, mache ich, aber bei uns das so dieses, ja, genau, oje, so lange machen wir das schon und wir fühlen uns gerade gar nicht so, als ob wir weit genug gekommen sind oder so.
Ich habe auch manchmal Angst davor, dass Menschen da sehr nah dran kommen, wie kaputt wir sind.
Yes.
Weißt du, an den Schaden. So, ich halte das ja selber immer kaum aus, zu merken, okay, so umfassend, ja, kaputt sind Dinge oder zersplittert oder dissoziiert. So krank bin ich, kann man auch sagen. Oder so belastet, so verkorkst, so verquirkt. So viel Hilfe brauche ich und das schon so lange. Das ist ja so eine Dimension oder so ein, das halte ich halt selber nicht gut aus. Und wenn ich einer Person das so mitteile, ich mache das schon sehr lange, dann tue ich das ja auch immer mit so einem gewissen Hoffen, dass die Person merkt, was ich ihr da eigentlich mitteile. Und dann kann ich ja, also ne, dann so eine Antwort. So ein, ach, so lange schon, oder? Und wann willst du fertig sein? Wie lange willst du das jetzt noch machen? Zeigt mir ja schon, dass die Person das nicht sieht oder sich dem nicht nähert. Und dann kann ich daraus ja auch wieder Schlüsse ziehen. Dann, ne, weiß ich ja, dass ich mit der Person vielleicht nicht mehr so viel darüber rede in der Zukunft. So.
Ja. Yeah.
Das nehmen wir da auch mit raus. Was nicht bedeutet, dass ich das gut ertragen könnte, wenn jemand vor mir steht und sagt, oh Gott, so schlimm? Ist es wirklich so? Ist es so schlimm? Ich weiß nicht, was das mit uns machen würde. Andererseits, Storytime, als wir unseren ersten richtig schlimmen Suizidversuch hatten, waren wir auf der Intensivstation und eine Psychologin, die wir vorher schon hatten, kam dazu, als die hatte irgendwie Dienst. Und hatte gefragt, ist es wirklich so schlimm? Ich wusste also so. Und das hatte damals was ausgelöst, was gemacht hat, dass wir weggehen konnten. Ich weiß nicht, was das heute machen würde, wenn jemand uns so begegnen würde, mit also ganz normalem Alltag, keine Psychotherapeutin oder jemand, der schon ganz lange Therapie macht, sondern jemand, der einfach so ist, dass ich der Person das sage, ich mache schon sehr lange Therapie und die sagt, boah, es ist so schlimm. So einfach aus so einem mitfühlenden oder empathischen oder mitdenkenden Impuls heraus. Ich weiß nicht, was das mit mir machen würde, aber ich glaube, es würde mich in dem Moment schon so, uff. Es würde mich auf einem anderen falschen Fuß treffen als die Frage, ja, und wie lange willst du das noch machen? Würde euch das ähnlich gehen?
Ja, also ich glaube, wenn, ich finde das eigentlich eine unglaublich tolle Reaktion. Also, was heißt toll, ist jetzt so ein komisches Wort dafür, aber wie sehr muss ein Mensch jemanden irgendwie bereit sein, einfach wahrzunehmen mit dem, was gerade da ist, wenn er dann nicht sagt, naja, musste das jetzt sein, oder sondern einfach nur fragt, ist es wirklich so schlimm und das dann halt auch so ernst meint, dass man, ne, dass man sagen kann, ja. Weil es halt ja irgendwie auch sagt, ne, es ist unaushaltbar und deswegen wollte ich es beenden. Ich glaube, ich hätte immer ein Stück weit Angst davor, dass mir jemand so eine Frage stellt, weil ich, wenn ich dann ja sage, das auch zugeben müsste, dass es so ist oder irgendwie zumindest in dem Moment irgendwie in, ne, sagen müsste, ja. Oder könnte, also weiß ich nicht.
Ja, ich habe manchmal auch, also ich hätte in dem Moment sehr klar Schiss davor, dass ich das fühle und da nicht mehr rauskomme.
Ja, und das habe ich gerade gedacht, ich glaube, ich würde es aber gar nicht fühlen können, selbst wenn ich sagen könnte. Und das ist das, ne, da bin oder da sind wir, glaube ich, noch nicht, dass wir das dann auch noch tatsächlich fühlen können. Dass es, ja, es ist so schlimm, dass ich so lange schon Therapie mache und dass es Momente gibt, in denen ich nicht mehr weitergehen kann damit und das für mich neu entscheiden muss, ob ich das kann oder nicht. Ich finde es, also, weißt du, ich finde aber nur kurz noch, eigentlich ist es so unglaublich angemessen. Also ich finde auch, wir sollten der Episode diesen Titel geben, weil es wirklich eine sehr angemessene Frage wäre, die selten gestellt wird. Und wo wir uns alle, glaube ich, auch vor fürchten und wir auch gerade denken, oh Gott, irgendwas in uns würde sich auch total schämen, in dem Moment zuzugeben, dass irgendwas davon überhaupt schlimm ist. Aber eigentlich, weißt du, wenn man mal versucht, das so einfach nur, ja, dann ist das angemessen.
Ja.
Aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige.
Nee, aber ich wollte sowas Ähnliches sagen. So, das ist ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das fühlen könnte. Und ich bin mir aber genauso sicher, dass mich dieses Fühlen und dieses Denken eine Straße schicken würde, deren Loch ich schon ganz oft gesehen habe und in das ich immer wieder reingefallen bin, obwohl ich es schon gesehen habe und ausweichen wollte. Ich würde wieder reinfallen. Und da so rauszukommen ist schwierig. Weil ich glaube, das Wesen des Viele-Seins ist ja eben damit nicht umgehen zu können, dass Dinge so schlimm sind. Oder beziehungsweise durch das Schlimmsein durchzugehen und kompetent zu bleiben und vielleicht auch in einer gewissen Form handlungsfähig zu sein, was nicht Dissoziation mit einbezieht. Also wir sind viele geworden, weil da schlimme Dinge unaushaltbar waren. Und das Handeln, das wir heute haben, ist eben das, wir uns darauf einlassen, in Therapie zu sein und in bestimmten Prozessen zu sein und uns auseinanderzusetzen. Und früher war es die Dissoziation, das Viele sein, der Viele werden. Und ich glaube, beides ist so eine Antwort auf, ja, es ist schlimm. Ja, es ist unaushaltbar. Ja, Viele sein ist krasser Scheiß. Krasser, komplizierter, schlimmer, schmerzhafter, anstrengender Scheiß. 24/7, 365 Tage im Jahr. Und dann eben so und so viele Jahre in Therapie zu sein, heißt nicht, dass das weniger wird automatisch. Nur dadurch, ne, durch die Länge oder Masse. Effizienz.
Ich habe das Gefühl, dass es eigentlich, es war zwar, glaube ich, eine eher nachdenklich machende Episode, aber ich finde, es ist irgendwie gerade auch viel gesagt. Sicherlich nicht alles, aber viel.
Ja. Ja, sehe ich auch so. Zu den guten Nachrichten.
Ja, du hattest vor dem Losreden.
Ja, wir haben ein schönes Hausmeister-Dings. Und zwar hat die Journalistin Claudia Fischer ein Interview gegeben in einem anderen Podcast und der heißt Inside Brains. Den verlinke ich unter unserer Episode. Und hat von dort aus auf uns verlinkt. Und zwar als Erfahrungsexpertin, es geht in dem Podcast um rituelle Gewalt, also sie beschreibt ihre Sicht darauf und wie sie zu dem Thema gekommen ist, was es ist, worum es da geht und so ein bisschen Entwicklung. Und beschreibt so gegen Ende hin, dass sie auch merkt, dass sich der Diskurs verändert hat und dass auch Betroffene sich immer mehr äußern und wir sind erwähnt worden und dort verlinkt. Und ich dachte, das ist doch schön. Das wollte ich teilen und es freut mich. Es freut mich vor allem deshalb, weil wir da so als ExpertInnen in eigener Sache stehen. So. Das finde ich sehr schön. Also es ist er hat einen Coach und Therapeut. Es geht viel um Hirngedöns bei ihm. Also es ist auch eine Empfehlung, da mal reinzuhören für Leute, die es interessiert, Inside Brains. Und das war das Hausmeister-Gedings. Wir hatten eine Spende über Patreon. Vielen Dank. An Kontospenden habe ich jetzt keinen Überblick.
Ich glaube, es gab aber, oder ich weiß, dass es welche gab, und an der Stelle halt schon auch der Dank dahin. Das ist unsere Dezemberfolge.
Ja.
Da kommt.
Ich habe leider noch keine Neuigkeiten zu einer neuen Webseite. Es kann sein, dass auch im Januar noch alles bleibt
wie gehabt. Aber es wird anders.
Aber es wird anders. Aber wir hatten noch kein. Wir haben jetzt gerade Klausurenphase und zuckende Augenlider. Es bekommt so gar nichts, außer zum Lernen. Aber wir sind dran.
Ja.
Wir hoffen, ihr seid auch dran.
Ja, wir hören uns wieder durchkommt. Zur Jahreswechselfolge, denke ich.
Ganz genau.
Bis dahin.
Special. Alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.